Was sind die Online-Marketing-Trends 2022? Das besprechen wir heute im Podcast. Wenn du wissen willst, was nächstes Jahr wirklich wichtig wird, dann bleib jetzt dran.
OMT. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Online Marketing Trends 22. Für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, wir machen das jedes Jahr. Und auch dieses Jahr haben wir wieder in einer kleinen Panel-Diskussion vor, über die Trends des nächsten Jahres zu sprechen. Und deswegen stelle ich euch ganz kurz die Gäste vor, zumindest namentlich. Den Rest können sie gleich selbst machen. Wir haben Ladies First, die Claudia, wie spreche ich deinen Nachnamen eigentlich aus? Krajek. Die Claudia Krajek. Claudia ist schon sehr lange bei uns aktiv mit diversen Artikeln. Wir haben uns endlich bei der OMX auch mal selbst kennengelernt. Und da hat sie einen schönen Vortrag gehalten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Als zweiten habe ich, muss ich jetzt schon fast sagen, Online-Marketing-Trends-Urgestein Malte Landwehr dabei, der bei allen Podcast-Panels zu diesem Thema dabei war. Hallo Malte.
Hi.
Und dann haben wir noch den René Schröter dabei. Der war bei der ersten Diskussion auch dabei, bei der zweiten nicht. Hintergrund, er schreibt jedes Jahr für uns die Zusammenfassung unserer eingereichten Trends und hat auch dieses Jahr wieder einen phänomenal langen Artikel rausgehauen. Den könnt ihr euch auch anschauen, den findet ihr in den Shownotes oder ihr googelt einfach nach Online-Marketing-Trends. Da stehen wir eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 seit mehreren Jahren und auch dort könnt ihr euch den dann durchlesen. Es ist wieder einiges zutage gekommen, wo gleich René vielleicht noch was zu sagen kann. Malte, ich will nichts Falsches sagen, du bist noch bei Idealo, oder? Irgendwann wolltest du mal wechseln, bist doch nicht gewechselt.
Ganz genau. Ich hatte mal überlegt zu gehen nach einem Jahr, aber habe mich dann entschieden zu bleiben.
Böse Zungen würden sagen, gute Verhandlungstaktik, aber dir scheint Spaß zu machen.
Überhaupt nicht. War überhaupt keine Verhandlungstaktik, ging eher so um Work-Life-Balance und Karriereziele versus private Ziele und habe ich irgendwann gemerkt, dass Idealo doch besser zu meiner Lebensplanung passt.
Und da machst du genau was?
Ich bin Head of SEO, das heißt, ich verantworte SEO, Content Marketing und das, was wir so für das SEO entwickeln.
Ich wusste das, allerdings die Hörer nicht. Dementsprechend freue ich mich, dass du es nochmal gesagt hast. René, kurz zwei, drei Worte zu dir.
Ich bin Freelancer seit vielen Jahren. Nachdem ich dem Agenturleben abgeschworen habe, bin ich also glücklicher Freelancer. Wie Malte so schön sagte, das passt auch zu meiner Work-Life-Balance deutlich besser als der andere Part.
Aber auch eher SEO oder Online-Marketing an sich?
Eher Online-Marketing an sich, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass ich von SEO eher eine ganz andere Definition habe als, glaube ich, 90% aller SEOs.
Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und Claudia, zwei, drei Worte zu dir.
Ja, also im Prinzip unterstütze ich kleine Unternehmen und Selbstständige dabei, in Social Media zu starten und zwar so, dass sie nie wieder planlos handeln und für sich eine gute Strategie finden, mit dem sie auch die Ziele erreichen.
Nachdem wir letztes Jahr sehr SEO-lastig waren, war es mir ein Anliegen, das dieses Jahr ein bisschen aufzuteilen und wir steigen auch direkt ein. Malte, als Urgestein, als Stammgast hast du das erste Wort, mach nicht Ladies First, sondern Stammgast zuerst. Du hast die letzten Jahre mitbekommen und welche Online-Marketing-Disziplin war die, jetzt mal abgesehen von SEO jobmäßig, mit der du dich am meisten und intensivsten im letzten Jahr, also 2021, in diesem Jahr, ich muss das aufklären, 2021 nehmen wir auf, heute ist der, jetzt dürfen wir glaube ich mal dazu sagen, der 22.12. Und das wird am 3.1. erst ausgestrahlt, das heißt, wenn ihr das hört, reden wir noch im 2021 und deswegen sage ich, was war in diesem Jahr das, mit dem du dich am meisten beschäftigt hast?
Okay, und ich darf nicht SEO sagen, das ist natürlich schwierig jetzt. Ich glaube, dann ist es tatsächlich das Thema Tracking und Analytics. Ich weiß, es ist kein Marketingkanal, aber damit habe ich mich kanalübergreifend recht intensiv beschäftigt. Gerade da wir auf so eine cookie-lose Welt zusteuern und sehr viele Consent-Management-Themen aktuell haben, war das neben SEO, glaube ich, mein Hauptthema. Wie kann man das in einer Website und einer App übergreifen und einheitlich machen, sodass es für alle Kanäle funktioniert, sodass es auch für Marketingkanäle funktioniert, wo du messen kannst. Und andere Marketingkanäle, wo du es ja eher predictive machen musst, also zum Beispiel TV-Werbung, da kannst du deinen Website-Traffic ja nicht 1:1 attribuieren, sondern musst so mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und wie man das alles unter einen Hut bringt, sauber macht, ohne Cookies, mit und ohne Consent, so weit serverseitig wie möglich, das war, glaube ich, meine größte Fragestellung, die nicht SEO war in diesem Jahr.
Da hast du schon ein paar ganz tolle Sachen gesagt. Also das ganze Thema Tracking und Cookie-less und so, das hat uns ja sehr beschäftigt letztes Jahr. Ich glaube, zu dem Thema, was du eben erzählt hast, könnten wir mal ein eigenes Webinar dazu machen. Ich weiß, du hast Work-Life-Balance gerade andere Sorgen, aber mega spannendes Thema. Da frage ich direkt mal den René zwei Dinge. A, möchte ich natürlich von dir hören, mit was du dich am meisten beschäftigt hast, aber dieses Cookie-less Tracking, inwieweit war das Thema in den Trends 2022?
Dann nehme ich, denke ich, die letzte Frage zu Beginn oder gebe darauf eine Antwort. Das ist tatsächlich Platz 3 gewesen. Das bedeutet schon, ich glaube, 54 Mal wurde es, glaube ich, genannt. Jetzt bin ich gar nicht, weiß ich tatsächlich gerade nicht, ob es Prozent waren oder komplette Nennungen. Aber auf jeden Fall war es halt am Platz 3. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein nächstes Jahr werden. Ich als solches habe mich tatsächlich auch gar nicht mit so einem richtigen SEO-Thema am meisten beschäftigt, sondern mit Projektmanagement, würde ich es mal nennen. Projektmanagement, um halt die Organisation von verschiedenen SEO-Themen tatsächlich im Unternehmen zu etablieren und um die Strategie voran und gesichert voranzubringen. Also gar nicht so ein klassisches Online-Marketing-Thema, aber eher so ein Thema, was halt alle Kanäle miteinander verbindet. Mhm.
Claudia, wie war es bei dir?
Also ich habe mich tatsächlich im Schwerpunkt damit beschäftigt, wie lokale Unternehmen Social Media für sich in der lokalen Reichweite nutzen können. Also auch dann die regionalen Nutzer zu erreichen, weil sonst erlebt man das ja so, dass sie dann Social Media machen und dann wohnen die zum Beispiel in Südhessen, wo ich jetzt hier bin, und haben Fans in Hamburg und das bringt denen nichts, wenn sie ein regionales Geschäft sind. Und da zu gucken, wie kann man Social Media regionaler machen, lokaler machen, das war ein Schwerpunkt von mir. Und auf der anderen Seite war der Schwerpunkt auch das Content-Marketing. Im Bereich Copywriting habe ich mich sehr viel informiert und Psychologie im Business, weil wir da natürlich gut reingehen können. Jetzt haben wir ja gesehen, die Ads, das wird ein bisschen schwieriger, die werden teurer. Das heißt, rein auf Ad-Strategie würde ich nicht nochmal gehen oder nicht alleine gehen. Und dann zu sagen, okay, wie können wir unsere Ads schöner machen und wie können wir aber unseren Content verbessern? Und da war auch so ein bisschen so eine Tendenz von meinen Kunden, dass sie gerne was zu Copywriting wissen wollten und zum Thema Psychologie im Business. Und das waren dann im Prinzip so meine Schwerpunkte. Also einmal das lokale Social Media und einmal so das Thema Copywriting und Psychologie im Business.
Ja, das klingt alles mega spannend. Ihr hört schon raus, das sind total unterschiedliche Themen, die uns belasten ist das falsche Wort, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Ich könnte jetzt auch noch anbringen, ich habe mich ganz viel mit dem Thema Marketing-Automation beschäftigt. Also es war bei mir so im Fokus, neben Company-Building. Ihr habt es alle mitbekommen, wir haben stark aufgestockt beim UMT und viel neues Personal eingestellt und suchen auch immer noch kräftig. Das heißt, klare Wachstumsstrategie, die ich als Geschäftsführer natürlich auch aus anderen Blickwinkeln verfolgen muss. Aber wenn ich mich online-marketing-technisch beschäftigt habe, war bei mir das Thema Marketing-Automation so im Kopf, also gerade so E-Mail-Automatisierung, Segmentierung, Scoring und so Themen. Das war auch die letzten Jahre immer in den Trends. Wie war das dieses Jahr, René?
Ist letztendlich mit Cookie-less Tracking auf dem gleichen Platz beziehungsweise von der Nennung her identisch. Und wenn wir mal kurz mit dem letzten Jahr vergleichen, also beispielsweise im letzten Jahr war Automatisierung als solches noch auf Platz 1 tatsächlich genannt und dieses Jahr letztendlich auf Platz 4. Aber die Plätze sind ja, glaube ich, eher so Makulatur. Wichtig ist, glaube ich, der komplette Blick, das heißt also tatsächlich eher so die Top 10, die man sich insgesamt mal betrachten sollte.
Ja, also ihr könnt euch das alles anschauen. Das ist natürlich jetzt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, auch schon online. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Wichtig ist vielleicht zu wissen, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, ich glaube so roundabout 150 Leute haben dieses Jahr mitgemacht. Wir hatten auch schon mal eine mit über 300, wir hatten aber auch schon weniger. Also ich denke, es ist so ein Durchschnitt von dem, was wir sonst immer haben an Teilnehmern. Weil wir dieses Jahr nicht ganz so viel Werbung dafür gemacht haben, weil ja noch eine große Gehaltsumfrage läuft, die uns da natürlich ein bisschen Reichweite gekostet hat. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr guten Überblick bekommen. Und ich fand es sehr spannend, was du da teilweise runtergeschrieben hast. Aber da kommen wir nachher vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle dazu. Die zweite Frage, die ich euch stellen will, und Claudia, ich fange diesmal mit dir direkt an. Du hast jetzt gesagt, mit was du dich am intensivsten beschäftigt hast. Und die Frage geht in fast das Gleiche rein. Aber welche Online-Marketing-Disziplin hat dir persönlich oder vielleicht im Unternehmen im Jahr 2021 am meisten geholfen und wieso?
Ich würde da tatsächlich ein bisschen unterscheiden zwischen mir und meinen Kunden. Mir selbst hat natürlich das Psychologie im Business sehr gut geholfen und Copywriting, weil ich dadurch natürlich die Nutzer nochmal ganz anders abholen konnte, nochmal mehr auf die Motivtypen eingehen konnten und die Menschen da über die, ja, über so ein bisschen die Emotionen auch andocken konnte. Bei meinen Kunden war das so, dass wirklich, ich hatte relativ viele regionale Kunden, die jetzt noch dieses Jahr gesagt haben, wir wollen mit Social Media jetzt auch starten. Also wir haben gemerkt, wir können da nicht mehr weggehen davon. Wir müssen das mit in unseren Marketing-Mix integrieren. Und da war natürlich das Thema Local Social Media, was extrem geholfen hat, weil die gemerkt haben, dass die regionale Sichtbarkeit sehr gestiegen ist. Und dass sie eben sich da regional und lokal sichtbarer machen konnten und nicht mehr das Problem hatten, dass zu viele von außerhalb auf ihren Accounts waren und sie angesprochen haben. Gerade die, die jetzt nicht im reinen Online-Business sind, sondern tatsächlich auch die Dienstleistungen regional angeboten haben.
Wenn du von Local Social Media redest, gibt's da Präferenzen in Sachen Plattformen?
Meine Kunden waren jetzt insbesondere bei Facebook und Instagram. Und LinkedIn haben die eher dann als Expertennetzwerk genutzt. Von daher waren wir mit dem Schwerpunkt tatsächlich auf Instagram und Facebook.
Aber TikTok zum Beispiel noch gar nicht?
Da sind meine Zielgruppen ein bisschen zu alt vom Altersdurchschnitt her. Wir haben uns mit TikTok beschäftigt, aber das war jetzt nicht so, dass die groß TikTok-Karriere machen wollten, weil die einen anderen Schwerpunkt hatten von den Themen her.
Ich muss da an dich denken, Malte. TikTok wurde bei uns vor 2 Jahren schon ein Thema. Erinnerst dich dran? Da warst du derjenige, weil du eben gesagt hast, als ich dich angesprochen habe, oh, wenn ich jetzt kein SEO sagen darf, da ist bei mir direkt ein Kopf gekommen. Damals hast du, glaube ich, TikTok als erstes oder zweites gesagt. Und das ist jetzt schon 2 Jahre her und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade erst richtig ankommt. Siehst du das auch so oder beschäftigst du dich gar nicht mehr damit?
Muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen mir selber. Also ich mache nichts mehr auf TikTok. Ich habe die App auch gelöscht. Mit Idealo machen wir da schon was. Das passiert nicht in meinem Team, aber ja, TikTok ist ein interessanter Marketingkanal, aber ist halt noch deutlich experimenteller als andere Social-Kanäle, für die es, glaube ich, relativ simple Playbooks gibt, die man mittlerweile abspielen kann, gerade im Paid Social. Da ist TikTok noch deutlich mehr experimentieren und ausprobieren. Aber man kann dafür wenig Geld für Reichweite bekommen. Wen das Thema interessiert, der, wie heißt er noch, Lars Budde, der publiziert auf LinkedIn, glaube ich, immer mal wieder ganz interessante Zahlen. Das sind wirklich deutlich, deutlich geringere Kosten, auf zum Beispiel auf Facebook über TikTok Menschen erreichen kann. Ob das dann auch die Reichweite ist, die man haben will und ob das konvertiert und ob da Leads draus entstehen, ist natürlich dann eine ganz andere Frage.
Dann bleiben wir doch mal bei dir. Gibt es bei dir eine Online-Marketing-Disziplin, die dir persönlich oder im Unternehmen 2021 am meisten geholfen hat? Und wenn ja, wieso?
Ich darf wahrscheinlich wieder nicht SEO sagen.
Du darfst schon SEO sagen, das ist ja auch dein Job. Aber ich kenne ja deinen etwas größeren Weitblick. Dementsprechend weiß ich, du wirst es auch ein bisschen von SEO weglenken.
Nee, also was mir, glaube ich, geholfen hat, ist SEO nicht als Selbstzweck zu betrachten und SEO-Maßnahmen, die ich durchführen will, nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern immer zu gucken, wie passt das in Unternehmensstrategie rein, wie passt das auf Unternehmensziele, auf Quartalsziele, OKRs, was auch immer man hat und vor allen Dingen auch, wie hilft das anderen Abteilungen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Und darüber habe ich es, glaube ich, geschafft, einige coole SEO-Maßnahmen priorisiert zu bekommen, die uns vorangebracht haben, die ich sicherlich nicht so durchbekommen hätte, wenn ich einfach nur gesagt hätte, wir brauchen das, weil das hilft für SEO. Und ich glaube, diese Brille des Unternehmens und der anderen Abteilung aufzusetzen und da zu versuchen, ich weiß nicht, das ist nicht wirklich Empathie, aber so eine Art Empathie, aber für die strategischen Ziele der anderen Teams und Entscheidungsträger aufzubringen. Ich glaube, das ist, was mich am meisten vorangebracht hat.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel oder darfst du die nicht nennen? Habe ich dich letztes Jahr schon mal gefragt.
Also ein Beispiel darf ich, ein Beispiel kann ich nennen. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir extrem viel PageSpeed-Fortschritte gemacht haben. Also Google hat uns ja auch in die Core Web Vital Hall of Fame für E-Commerce in Deutschland gesteckt. Und über Sistrix zum Beispiel könnte man mit einem externen Tool sich mal angucken, wie sich unsere Core Web Vitals entwickelt haben. Und das war schon ein großer Aufwand. Und am Ende des Tages hat da aber auch einfach geholfen, dass viele Leute in unserer Produkt- und Engineering-Abteilung Bock hatten, die Website schneller zu machen und es vorher oft nicht priorisiert bekommen haben. Und ich quasi derjenige war mit, ja, Moment, da kommt ein Google-Update und Core Web Vitals sind schon cool. Und da haben wir wirklich innerhalb von ein paar Monaten mit vielen Entwicklerteams ziemlich viel gerockt und auch gutes internes Monitoring mittlerweile und gute Prozesse, was wir machen, wenn Core Web Vitals wieder schlechter werden. Und da weiß ich, dass viele SEOs lange Probleme hatten, das zu priorisieren oder priorisiert zu bekommen in Entwicklungsteams.
Kannst du du hast ja gesagt, du hast dich viel mit Tracking beschäftigt. Kannst du nachweisen, dass euch das wirklich vorangebracht hat? Also jetzt mal abgesehen davon, dass eine schnellere Seite natürlich sinnvoll ist und so weiter. An Zahlen?
Von Sistrix gibt es eine Studie, dass ich glaube Websites, wo alle drei Core Web Vitals gut sind, irgendwie 3% Sichtbarkeit gewonnen haben und Websites, wo mindestens eins schlecht ist, irgendwie 1% Sichtbarkeit verloren haben. Das würde ich mal so extern in den Raum stellen. Zu interner Erfolgsmessung möchte ich nichts sagen.
René, wie war das bei dir mit den Online-Marketing-Disziplinen? Was hat dir am meisten geholfen und wieso?
Ja, bei mir ist es halt relativ breit gefächert, weil ich habe halt sehr unterschiedliche Kunden, für die ich auch tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge tue. Anknüpfend an das, was gerade Malte sagte, mit einem Online-Shop, da arbeiten wir, würde ich sagen, seit etwa 3 Jahren an der Geschwindigkeit und egal, was wir tun, es verbessert sich immer auch irgendwie die Sichtbarkeit oder irgendwie sowas, wenn man das als Kenngröße nehmen möchte und das halt aber tatsächlich seit 3 Jahren. Wir haben dort auch einen eigenen Server hingestellt und haben halt sogar die Server-Konstellation unter einem Hut und können dort also Optimierung direkt drauf machen. Und von der Warte würde ich das immer wieder auch unterschreiben, dass die Geschwindigkeit insgesamt immer einen positiven Impact haben wird. Ob man das jetzt direkt in einen kausalen Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Kennzahlen bringen kann, ist immer, glaube ich, schwierig, weil dafür müsste man Dinge ja testen. Und testen in dem Fall würde bedeuten, man müsste es einmal zurückrollen. Und wer tut das? Ansonsten, und das finde ich persönlich ganz schön, dass ich bei meinen Kunden tatsächlich immer so, also weil das ist auch so ein Trend, der ja häufig genannt wird, ist halt so die Nutzerfreundlichkeit beziehungsweise die Nutzerrelevanz. Und die habe ich bei fast allen meinen Kunden deutlich besser etablieren können. Das hat auch den Vorteil, ich mache ja einmal im Monat eine Side-Klinik. Also über Corona war es natürlich dann schwieriger, weil ich die halt offline abhalte. Und auch da ist das tatsächlich immer ein Kernthema von mir, dass ich halt sage, am Ende muss es irgendwie den Nutzern gefallen und ihr müsst rausbekommen, wie ihr das messen könnt, dass es halt euren Nutzern gefällt, was ihr tut. Und das Schöne ist, das konnte ich aber so das Credo konnte ich bei meinen Kunden im Grunde auch anbringen. Und wir haben halt sehr viele Dinge auf der Webseite verändert, wo wir von ausgehen und auch aus Befragungen tatsächlich erfahren haben, dass das den Nutzern gefällt.
Da sprichst du was ganz Spannendes an. Wenn ich mich jetzt zurücklehnen oder wenn ich mich jetzt äußern sollte, was im letzten Jahr bei uns relativ präsent war, wir haben natürlich viele Marketingmaßnahmen gemacht. Wir haben unser Printmagazin gestartet, wo viele gesagt haben, hast du sie eigentlich noch alle, jetzt noch ein Printmagazin zu machen. Das war eins unserer absoluten Erfolgsprojekte, weil wir das ja auch kostenlos zum Download anbieten als PDF und unsere Lead-Generierung massiv gesteigert haben durch diese Maßnahme. Also es war ein absoluter Erfolg. Aber wenn ich was nach oben setzen würde, wo wir am meisten Erfolg oder wo ich glaube, was mich am intensivsten nicht nur beschäftigt, habe ich ja Marketingautomation genannt, aber am meisten geholfen hat, war, dass ich jetzt wirklich hier sowas hingehängt habe in meinem Büro, wo drauf steht, ist das für den Nutzer das Beste? Und das soll mich quasi immer wieder daran erinnern, egal zu welchem Projekt wir hier meistens dann bei mir im Büro zusammensitzen, da wird immer am Ende die Frage gestellt, ist das jetzt für uns das Beste oder für den Kunden das Beste? Und wie schaffen wir am Ende eine Symbiose aus beiden Sachen? Deswegen fand ich es sehr spannend, was du eben gesagt hast, weil ich glaube wirklich, dass wir da auch als SEOs, ja, ich bin ja auch von Haus aus eher SEO-lastig unterwegs, dass wir immer mehr darauf schauen müssen, dass der User sich halt wohlfühlt. Das predigen wir seit, also ich bin jetzt seit 13 Jahren dabei, gefühlt habe ich das in meinem ersten Monat das erste Mal gehört, dass du eine Webseite nicht für die Suche, sondern für den Nutzer bauen sollst. Aber ich finde, dass negativ gesagt, das dramatisiert sich in meinen Augen, dass das, ich sehe es aber eher positiv, dass je mehr du das machst, je besser du das verfolgst, dass je erfolgreicher wird deine Webseite. René, du möchtest noch was dazu sagen?
Und genau, also den Punkt sehe ich total, total ähnlich, es ist witzig ausgedrückt, den sehe ich fast genauso, weil ich predige das auch seit vielen Jahren. Und deswegen hat es mich tatsächlich verwundert und rückblickend auch in den letzten Jahren verwundert, dass selten sowas wie Community Management oder irgendwie Community Marketing oder was weiß ich, also Community Bildung wird, finde ich, zu selten genannt, weil ich frage mich halt, wie möchte ich denn die Nutzerfreundlichkeit oder so die Nutzerrelevanz als Schlagwörter, wie möchte ich denn das bewerten, wenn ich keine Community habe, an der ich Dinge austesten, beziehungsweise die ich halt befragen kann, wie denen das tatsächlich gefällt. Am Ende vertraue ich dann ja nur wieder irgendwelchen Daten, um das wieder hochzurechnen. Aber ich finde halt, man sollte auch mal den direkten Weg manchmal versuchen.
Ja, ich kann da frei raus sagen, wir haben ja seit ungefähr eineinhalb Jahren jetzt so ein Botschafterprogramm und mit denen sitze ich einmal im Monat zusammen und die frage ich fast zu jeder Kampagne ab, was haltet ihr davon, wie würdet ihr das aufsetzen und so weiter, weil ich halt immer mehr weiter weg will, auch von meiner Denke, also der OMT, natürlich hat er viel mit mir zu tun und viele verkörpern ihn auch noch verorten ihn mit meinem Gesicht, aber hier intern, da wird sich nächstes Jahr viel ändern, also keine Ahnung, die Webinare werde ich nicht mehr moderieren, meinen Podcast behalte ich, aber es wird sich so ein bisschen von meinem Gesicht lösen, warum? Weil wir so viele gute Leute hier intern haben, die auch eigene geilen Scheiß machen. Und wir haben ja mittlerweile Botschafter, die sich hier engagieren, die andere Leute, die mitmachen. Warum soll ich denn heute noch eine Maßnahme oder eine Kampagne so bauen, wie sie mir gefällt? Das ist total egal, ob sie mir gefällt. Sie muss den Nutzern gefallen. Malte, wie geht ihr damit um im großen Stile bei Idealo? Ich meine, jetzt Google Core Web Vitals zahlt ja auch auf die Nutzererfahrung ein. Aber Community und so, was eben René gesagt hat, ist sowas für euch ein Thema?
Also ich meine, nutzerzentriert sind wir komplett und ich meine, wir verzichten auch oft auch auf Umsatz im Nutzerinteresse. Ich meine, wir haben halt intern so Regelungen wie das günstigste Angebot steht immer oben. Ganz egal, ob wir mit einem anderen Angebot vielleicht mehr Geld verdienen würden. Eine Community so richtig stark aktiv auf der Seite haben wir nicht. Natürlich gibt es Stammuser, auch sehr obsessive Stammuser, die wirklich jeden Tag auf der Seite sind. Aber am Ende des Tages sind wir, glaube ich, als Preisvergleich haben wir einen ziemlich eindeutigen Platz in der User Journey, der ist meist eher am Ende und ich glaube, es gibt ganz wenige Vollsortimenter, die eine Community haben, also auch ein Amazon, ein Otto haben ja eher keine Community. Ich glaube, eBay bekommt es noch so ganz gut hin mit einer Community, wobei da der Community ja daraus besteht, sich darüber lustig zu machen, was für blöde Nachrichten man bekommt, wenn man auf eBay was verkauft, ne, mit wie letzte Preis. Und wenn der dann nicht so ist, wie man haben will, wird man aufs Übelste beleidigt. Womit eBay ja aber auch sehr gut spielt im Marketing. Deswegen, nee, also wir haben keine Community. Wir machen aber natürlich User Labs, wo wir vor Corona Leute auch ins Büro eingeladen haben. Jetzt machen wir die eben online. Das gucken sich teilweise auch viele Leute intern dann an. Was stört eigentlich die Nutzer? Machen sehr viel Nutzerbefragungen auf der Seite selber oder auch mit Marktforschungsinstituten. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie die Idealo Facebook-Gruppe, wo sich die Idealo Nutzer austauschen oder so einen Discord-Server, wo sich alle einloggen. Also die Form von Community gibt es nicht.
Ich könnte mir das bei euch vielleicht noch auf Social Media vorstellen, wenn da habt ihr sicherlich auch eine gewisse Reichweite, dass man dort vielleicht irgendwelche Community-Management-Maßnahmen tätigen könnte. Aber du hast natürlich recht, ihr habt einen ganz klaren Platz in der Customer Journey. und oder im Mapping, nennst du wie du willst. Und da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich bleibe direkt bei dir. Was war für dich, ich meine, du warst letztes Jahr dabei. Wir haben über bestimmte Maßnahmen gesprochen. Die wurden natürlich auch ein bisschen über den Haufen geworfen, weil ja Corona eingezogen ist ein Jahr vorher und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt? Wir haben letztes Jahr über bestimmte Hypes gesprochen, wo wir glauben, auch Trends, die entstehen. Was war für dich eigentlich die größte Enttäuschung im letzten Jahr?
Also zum einen hätte ich gedacht, dass TikTok noch viel, viel krasser abgeht. Gefühlt ist es ja nicht mehr so stark gewachsen. Wobei ich da vielleicht von den echten Zahlen noch überrascht wäre und vielleicht ist es das und nur in meiner Bubble nicht. Ich weiß halt gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber so mein Bauchgefühl die letzten Monate war noch, dass E-Sport-Sponsoring deutlich weniger explodiert ist, als ich es erwartet habe. Ich glaube, das ist immer noch eine Nische, obwohl E-Sports unglaublich viel Reichweite hat und also wirklich gigantische Reichweiten, die mit TV und den Top 10 Musikern vergleichbar sind. Und alle Jahre wieder haben mich die Chatbots enttäuscht. Also ich habe immer noch kaum sinnvolle Anwendungsfälle von Chatbots fürs Marketing gesehen. Und sogar im Customer Support kenne ich wenige Chatbots, die ich gerne benutze. Das sind so, glaube ich, meine drei Enttäuschungen. TikTok, E-Sport-Sponsoring und Chatbots.
Ich glaube, Chatbots ist seit 2015 jedes Jahr genannt. Wird René gleich was zu sagen. Aber ich muss sagen, ich bin auch mit Chatbots auf Kriegsfuß. Habe aber jetzt tatsächlich im erweiterten Kundenkreis tatsächlich mal einen richtig geilen Anwendungsfall gesehen, der auch wirklich das Unternehmen zum Abheben gebracht hat. Allerdings ging es da um einen Notfalldienst. Und theoretisch, der musste nachts erreichbar sein. Und immer wenn er halt nicht da war, ging dann halt ein Chatbot auf, hier, ich bin zufällig noch im Büro, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, und dadurch kamen sehr viele Notfälle, die dann direkt in den Chat reingeschrieben wurden, ah, ich habe mich ausgeschlossen, ah, bei mir läuft's Wasser über. Also die haben sich spezialisiert auf Schlüsselnotdienst und so Wasserrohrbruchkram und so ein, also wenn die Toilette abspringt, keine Ahnung, irgend sowas. Und der sagt halt, seit er den Chatbot hat, kriegt er halt nachts viel mehr Anfragen wie sonst und jeder weiß, glaube ich, wie gut so ein Notfalldienst bezahlt wird. Dementsprechend war das für den ein richtiger Hebel und da fand ich es einen richtig coolen Case, aber ich kriege irgendwie, wir probieren tatsächlich jetzt einen neuen Case beim OMT auf einer Unterseite, ich verrate auch nicht, welche das ist, weil sonst habe ich direkt wieder ein paar Leute, die den gamen wollen. Das lassen wir nochmal, aber da probieren wir mal wieder was aus, aber ja. Claudia, wie ist bei dir? Was hast du dieses Jahr, muss ich ja sagen, 2021, ich rede mal in ganzen Zahlen, was hast du dort stärker erwartet und was hat dich enttäuscht, wenn du letztes Jahr gesagt hättest, was da jetzt auf uns zukommt?
Also ein bisschen enttäuscht haben mich die Reaktionen auf die Werbetechnologie, also die Ad-Technologie, weil ich kann mich daran erinnern, dass es mit schon seit vielen, vielen Jahren das Thema ist, okay, wenn wir jetzt nicht mehr die Cookies nutzen dürfen, wie gehen wir dann vor, ne? Und jetzt kommen wir dem Stück immer näher. Und nach dem iOS-Update hat mich das gewundert, dass die dann so überrascht waren, dass es kommt oder dass es jetzt schwieriger wird, über Ads dann das Targeting zu betreiben, obwohl das halt schon sehr viele Jahre auf dem Markt ist. Das war so ein Thema, wo ich eigentlich von meiner Seite gedacht habe, okay, dann, wir haben so viele kluge Köpfe, so eigentlich hätte ich erwartet, dann sind wir schon weiter. So, das ist ein Thema. Und das andere Thema, na gut, das wussten wir letztes Jahr nicht. Ich hätte aber gedacht, dass Clubhouse sich ein bisschen länger besser hält. Ich hätte zwar nicht erwartet, dass es dauerhaft gut funktioniert, aber ich habe dann gedacht, nachdem die Android-Nutzer da rein dürfen, dass das nochmal so ein bisschen Hype kriegt. Hat es aber gefühlt nicht. Genau, das waren so zwei Themen, wovon ich mir mehr erhofft hatte. Und ja, das Community-Ding, was du angesprochen hast, das wurde ja auch gesagt, gerade im Bereich Social Media, das wird super spannend und das haben wir ja auch gesehen mit Facebook. Und da ist es für mich spannend gewesen zu sehen, was die Plattformen anbieten, jetzt direkt auf Facebook, ne? Das ging ja immer mehr auf Community, die Gruppen wurden gepusht, aber wie die Nutzer es nicht angenommen haben, aus verschiedenen Gründen. Und das war auch nochmal spannend zu beobachten, da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht.
Also das mit dem Community-Building, da habe ich gleich mal eine Frage direkt an dich. Ich wollte aber eben noch was anderes. Was war der zweite Punkt, den du gesagt hast? Ach so, mit Clubhouse. Clubhouse ist natürlich unfair, weil Clubhouse hat nur bei der letzten Trendaufnahme im Dezember hat noch keiner was davon gewusst, so gefühlt. Am 16. Januar ist es erst gekommen und gefühlt am 28.02. wieder gestorben. Also so plus minus und zwischendrin so viel Traffic gab wie noch nie ein anderes Portal. Also so kam es mir zumindest vor. Ich hatte, glaube ich, innerhalb von 1,5 Monaten 3.000 oder 4.000 Follower und so viel wie auch noch nie in einem Portal in so einer kurzen Zeit. Aber habe auch viel Spaß gehabt dort. Muss sagen, ich habe sogar 2 Kontakte dort kennengelernt, mit denen ich heute richtig coole Sachen zusammen mache. Deswegen will ich die Zeit nicht missen. Aber das ist natürlich unfair, weil vorher konnten wir es noch nicht. Ich glaube sogar jemand, ich weiß nicht mehr, was es war. War es Björn? Oder irgendjemand hatte sogar auf Audio-Content gesetzt für nächstes Jahr. Aber der wusste auch noch nichts von Clubhouse in dem Moment. Was ich dich aber gerne mal fragen will, in Sachen Community-Management und Plattformen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel bei Facebook unsere OMT-Club-Gruppe. Da habe ich das Gefühl, da geht das Engagement ein bisschen zurück. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns selbst nicht so viel um die Gruppe kümmern konnten. Wir hatten aber zwischendurch schon mal eine gewisse Eigendynamik, die aber auch wieder ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt haben bei der OMR 2018, glaube ich, war es, oder 19, ich bin mir nicht ganz sicher, war so ein irgendwie der dritte Facebook-Mitarbeiter, den es damals gab. Und der hatte ganz am Ende seines Vortrags gesagt, achtet auf Clubgruppen nicht, auf Gruppen, weil Facebook ist so groß, die müssen wieder so Mikro-Universen schaffen. Und die sollen vor allem themenspezifisch und noch mehr lokal aufgebaut werden. Und die werden auch gefördert in den Feeds und so. Das hat er so beiläufig am Ende gesagt. Ich war natürlich mega happy wegen meiner Gruppe, weil die auch schon ganz gut läuft und so weiter. Habe aber das Gefühl, das ist ein bisschen rückläufig. Jetzt haben wir mit LinkedIn eine zweite Plattform, die auch diese Gruppen anbietet. Die Gruppen auf LinkedIn sind unterirdisch in der Performance. Also das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Jetzt habe ich aber keine andere Plattform, wo ich dieses nachbilden kann. Ich habe keine Gruppen auf Instagram, ich habe keine Gruppen auf TikTok. Und ich habe auch keine Gruppenfunktionen auf, gut, Pinterest ist für mich eine Suchmaschine, kein Social-Media-Kanal. Ich hätte es vielleicht noch auf Xing, aber ich glaube, über Xing brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Wobei, ich bin da gerade dabei, einen Podcast-Gast zu kriegen von Xing. Da würde ich gerne mal ein paar kritische Fragen stellen, mal gucken, ob das klappt. Aber siehst du das anders? Siehst du eine andere Option, vor allem auch für die Zukunft, wo wirklich so eine Community außerhalb von Facebook und LinkedIn überhaupt dargestellt werden kann, außer über seine privaten Postings?
Ich wollte gerade sagen, bei LinkedIn haben wir diese Community durchaus, nur passieren die dort über die Profile. Also wenn ich jetzt überlege, die Diana, wie heißt sie denn, von Escalaser, das heißt ja schon so eine Community. Und da gibt's so verschiedene, sie haben so eine, aber Gruppen ist natürlich schwierig und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe selber eine Gruppe in Facebook. Und letztes Jahr habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Community und Gruppe auseinandergesetzt, habe die sehr intensiv gepflegt. Da geht verdammt viel Zeit rein. Und wenn ich jetzt keinen externen Community Manager habe und ich arbeite ja viel mit Unternehmen, die sind klein, die haben so 1 bis 10 Mitarbeiter, da haben die keinem Unternehmen sitzen, die rein allein auf die Community gehen. Das heißt, alles, was so Content, Aktivität, das ist zeitlich aufwendig. Und ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung bei Communities und Gruppen, dass die A gepflegt werden müssen, dass du als Moderator extrem viel Energie reingeben musst, damit es weiterläuft. Und dann funktioniert das sehr gut. Nur ich denke, da ist diese Zeitkomponente tatsächlich was. Und das ist halt schwierig, woanders abzubilden.
Ich tue mir nur so schwer damit, weil wir Facebook bei dem Generation Z gefühlt nicht mehr existent ist, beziehungsweise komplett abbaut. LinkedIn ist bei denen auch noch nicht das Megathema. Und keine andere Plattform, und ich sehe das übrigens ein bisschen anders wie du, also das ist jetzt, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, aber wenn ich, klar kann ich mein Profil nutzen und mit über 20.000 Followern habe ich da auch eine gewisse Interaktion drauf, aber es geht halt immer nur die Diskussion los, wenn ich sie auch anreize. In einer gut laufenden Gruppe sehe ich halt auch, dass ohne den Admin eine gewisse Interaktion entsteht und das geht ja auf meinem Profil nicht. Und damit tue ich mir dann, deswegen sehe ich das nicht als Community als Community, wie soll ich sagen, Feature. Und diese Funktion, die habe ich nicht auf YouTube, die habe ich nicht auf, gut, YouTube ist auch eine Suchmaschine, aber ich kenne Snapchat nicht. Ich weiß nicht, ob da sowas funktioniert, aber ich glaube auch nicht. Und da fehlt mir momentan, Clubhouse hat das übrigens gehabt, die haben Gruppen zum Ende freigeschaltet. Da habe ich irgendwann eine OMT-Gruppe eröffnet. Und dieses Feature, und wenn es wirklich funktioniert, wird jedes Unternehmen auch Zeit dafür finden, das zu machen, wenn es da Wert drauf legt. Das kommt nicht nach. Und jetzt können wir natürlich sagen, Generation Z will das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Generation Z einen Bedarf an sozial- oder themeninteressierten Austausch hat. Wo wir es noch haben, vielleicht ist halt WhatsApp. Und da haben wir ein Gruppenfeature, wo ich sagen könnte, das kann kompensieren. Claudia, Malte war zuerst dran. Der hat auch noch was zum Thema Community Management. Und René habe ich auch nicht vergessen, weil er durfte die Frage noch nicht beantworten. Malte.
Also gerade zum Thema Gen Z würde ich sagen, das hat sich ja alles auf Discord vor ein paar Jahren verlagert. Also ich meine, ich kenne es eher so aus der Krypto-DAO-NFT-Welt, aber auch im Online-Gaming zum Beispiel oder für Fortnite und so weiter hast du ja massiv große Discord-Server. Quasi jede Community hat ihren eigenen Discord-Server und da hast du unglaublich viel Aktivität drin. Und das passt ja auch sehr gut darin, was du gerade gesagt hast zu Facebook, dass sich das so ein bisschen auseinanderzieht in die eigenen Gruppen. Und ich glaube, da braucht man eben quasi gar nicht mehr dieses übergelagerte Social Network, sondern braucht nur noch die Technologie, um irgendwie Sprache, Bilder und Text zu teilen, in Kanälen Threads zu bilden und zu moderieren. Und eine Zeit lang gab es vielleicht mal den Gedanken, dass Slack das werden könnte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin, also keine der Slack-Gruppen, in denen ich bin, ist noch aktiv. Und das verlagert sich gerade gefühlt alles zu Discord. Seit einer ganzen Weile schon für die Gen Z und so seit diesem Jahr auch ganz massiv im Business-Kontext. Und da sehe ich so diesen Trend hin zu eher noch stärker separierten Plattformen, wo ich quasi nur mitbekomme, was auf meinem Discord-Server oder auf den 3-4 Servern passiert, in denen ich bin, und gar nicht mitbekomme, dass es 10.000 andere Server gibt, auf denen vielleicht auch irgendwelche radikalen Menschen rumhängen, deren Inhalte mich triggern würden. Und gefühlt ist das so der Trend.
Ich habe das Thema Slack und Discord ist noch komplett an mir vorbeigegangen bis dato, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Claudia, letztes Kommentar zur Community und dann komme ich zu René.
Ja, ich wollte auch sagen, wir haben ja zum Beispiel auch so Telegram. Und ich glaube, dass es nicht den Namen Gruppen haben muss, sondern eher diese Betrachtungsweise, dass sich Menschen zusammenschließen und wo die das machen, das ist ja zweitrangig. Ob ich es mitbekomme, dass ich da reinkomme, ob ich eingeladen werden muss oder ob ich wie bei Facebook einfach beitreten kann.
Okay. So, René, jetzt aber zu dir. Wir haben immer noch die dritte Frage offen. Der Hype, was hat dich im letzten Jahr am meisten enttäuscht? Und vielleicht kannst du es auch schon mal beantworten für unsere User, die das eingereicht haben.
Also bevor ich muss erstmal kurz die ganzen Notizen abhaken, die ich mir aufgeschrieben habe zum Thema Community, damit wir den Faden nicht verlieren. Und dann beantworte ich auch sofort die Frage trotzdem. Telegram hätte ich nämlich auch genannt. Telegram ist zum Glück komplett an mir vorbeigegangen, weil gefühlt radikalisiert sich das halt sehr. Aber es ist halt eine Gruppendynamik. Dann, wenn wir von Discord sprechen, finde ich, sollten wir auch von Twitch sprechen. Das ist auch so eine ganz eigene Community, die letztendlich auch so Gruppendynamiken aufweist. Sowas wie Reddit oder Quora auch im Deutschen, das sind auch solche Plattformen, wo es einzelne, so gruppendynamische Aktionen gibt. Und da wäre nämlich für mich auch, ich glaube, wir müssen tatsächlich, wie Claudia schon sagte, Gruppen anders sehen, sondern als Community. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Communities funktionieren gerne im Social Media über Hashtags. Das bedeutet also, dass durch die Hashtags bilden sich ja neue Gruppen heraus, wodurch wiederum zu einem Thema philosophiert wird. Und dort passiert dann die Eigendynamik. Und da beispielsweise, ich finde es grandios, was die Community von Run NFL macht. Wenn man da mal so ein bisschen schaut, wenn man American Football interessiert ist, sowieso, aber auch dort, wie die Verbindung zwischen dem Online-Bekommen aus, dass die online streamen, also Spiele werden online übertragen, Spiele werden im Fernsehen übertragen und die Moderatoren übernehmen das Ganze noch ins Internet und auf ihre Webseite. Also es ist ein sehr gutes Konglomerat aus allem und die verwenden halt dazu auch alle möglichen Social-Media-Kanäle. Und da kann man sich auch mal die ganzen Hashtags zu anschauen. So, jetzt war, ach so, und was glaube ich auch häufig vergessen wird, ist, wir denken so gerne mal in Social Media. Ich war gestern oder vorgestern in einem Forum drinne, also so das Social Media 1.0, und da waren laut Anzeige 4000 andere Leute mit mir zur gleichen Zeit aktiv. Und 4000 fand ich jetzt da tatsächlich erstmal eine relevante Größe, wenn du vorhin sagst, du hast innerhalb von ein paar Wochen auf Clubhouse so viele Nutzer gesucht oder gefunden halt. Das ist ein anderes Thema, ist das mir klar, aber ich glaube, in so gerade so Nischenthemen und sowas sind Foren immer noch eine wahnsinnig relevante Größe, weil sich da halt Menschen mit der gleichen Passion austauschen und das konstanter machen können als im Social Media.
Ich finde das ganz spannend. Mein Geschäftspartner, der ist im Finanzbereich unterwegs und der redet nur von Foren. Also der ist nur in Foren unterwegs, wo er sich dann austauscht, beziehungsweise bestimmte Dinge. Ich halt gar nicht mehr. Ich muss zugeben, ich bin auch nicht auf Telegram richtig aktiv. Wahrscheinlich bin ich hier so gefühlt die Mumie, die keine Ahnung hat und es nur so wahrnimmt. Aber ich finde es gut, dass wir es hier auflösen. Deswegen mach ruhig weiter, lieber René. Lass mir mich mal raus.
So, danke. Um die Enttäuschung vielleicht anzufangen, also Clubhouse war für mich halt so ein Hype und deswegen fängt mein Artikel auch wieder und wieder damit an, dass wir, finde ich, definieren müssen, was ist ein Trend und was ist ein Hype und ob man also einen Hype in so ein Trending-Thema halt überführen kann. Für mich, aber da bin ich es tatsächlich auch leid und deswegen fand ich deine Einleitung vor ein paar Tagen so schön, dass halt Voice Search im Kommen ist oder halt nicht oder halt doch nicht. Zu Hause machen wir uns immer wieder den Witz, dass wenn mich meine Alexa einfach nicht versteht, dann sage ich halt auch so und okay, und du willst irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Ich denke aber, dass da im Hintergrund so viel passiert, dass irgendwann schaltet es dort also den Schalter um und wir werden da ganz schnell deutlich bessere Nutzererfahrungen haben. Ich tippe da also enorm drauf, dass da einfach sehr viele Daten nochmal zusammen aggregiert werden, bis man die so gut verarbeiten kann, dass man die dann einmal ausrollen kann und dann verstehen die ganzen Voice-Maschinen uns deutlich besser. Und ich glaube, trotz alledem, das ist so ein Thema, was einen immer wieder enttäuscht, aber ich glaube, weil man es so gerne so nutzen möchte.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast ja den Post gelesen, klar, ich habe dich auch drin verlinkt. Ich sehe das genauso wie du. Total enttäuschend, außer diese, ich glaube, Malte hat es letztes Jahr auch gesagt, mit außer Wetterabfrage und Musik oder sowas, nutzen wir das eh alle nicht. Ich entdecke mich aber immer häufiger, wie ich mittlerweile Voice Search nutze und gar nicht realisiere, dass ich Voice Search nutze. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Gerade wenn ich im Auto unterwegs bin, da geht es aber auch nicht nur um Adressen, sondern sei es Tankstelle, sei es was weiß ich was, aber auch mit dem Handy immer mehr, wenn ich unterwegs bin und meine Kopfhörer anhab und sage einfach nur, hey Siri und keine Ahnung, wo ist der nächste, bla bla bla. Klar, es sind alles eine bestimmte Art von Suchen und wenn ich mir aber jetzt meine Kinder anschaue, die dann halt auch sagen, hey Alexa, wie groß ist der Mount Everest oder hey Alexa, wie schreibt man das und das oder und so weiter. Das passiert sehr, sehr häufig zu Hause. Und mittlerweile, seit dem Podcast, den habe ich vor 2 Wochen aufgenommen oder sowas, der ist jetzt am Montag rausgekommen. Kennst du das, wenn du kaufst dir ein Auto? Also ich habe mir einen schwarzen Audi gekauft vor kurzem und seitdem sehe ich lauter schwarze Audis auf der Straße. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Phänomen, dass sich das jetzt, wenn du das auch ein bisschen mehr im Auge hast, dass du dann vielleicht auch erst realisierst, dass du es doch deutlich mehr nutzt. Aber vielleicht nicht so, wie wir denken, dass es hätte genutzt werden sollen oder was wir darunter interpretiert haben, als wir damals gehört haben, Voice Search, Voice Marketing wird kommen. Ich muss sagen, weiß nicht, hast du den Podcast auch angehört, René, hast du die Zeit dafür gehabt? Dann, da sind 7 Use Cases besprochen worden, wo es auch um Lead-Generierung ging und so ein paar andere Sachen. Da waren, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Sachen waren, wo ich sage, die hätte ich sofort für ein OMT umsetzen können. Und ich sehe auch direkt den wirklich deutlichen Mehrwert. Und deswegen bin ich da rausgegangen mit der Überlegung, Mist, eigentlich müsste ich 2022 mal ein bisschen Ressourcen freimachen, um mich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, da geht jetzt schon deutlich mehr, als ich vorher gedacht habe. Das lasse ich jetzt mal so stehen, aber eigentlich bin ich davon auch sehr enttäuscht. Ich nehme ja immer als letztes das Wort zu jeder Frage, das Thema Voice. Und ich bin bei dir, Malte, Chatbot. Ich glaube, das kann ich mittlerweile einfach jedes Jahr sagen, weil das da kommt. Und das Thema AR und VR ist bei mir seit Jahren hinten dran. Jetzt gibt es ein paar Marketer, die so ein bisschen wieder deutlicher in den Vordergrund heben, die jetzt so in meiner Bubble sind. Da hat ja auch jeder seine eigene Bubble. Aber ich bin vor 8 oder 9 Jahren, hat einer meiner besten Freunde eine Firma, eine Agentur zum Thema AR, VR gehabt und hat sie 3 Jahre später zumachen müssen, weil der so geile Ideen hatte, die aber keiner kaufen wollte. Also es war wirklich, der hat dann mit Was ist was Büchern und so, hat er schon ein paar Aufträge gehabt. Aber das war so fortschrittlich. Und ich habe selbst für mich gesagt, boah, das ist vom Aufwand her, geht das bei den Leuten schon. Und ich dachte eigentlich, dass durch Pokémon Go ein deutlich mehr Fahrt da reinkommt, außer jetzt das Spiel zu nutzen. Aber da bin ich zum Beispiel noch massivst enttäuscht. Und tatsächlich war jetzt am 11.11., also am Tag vor unserer Konferenz, hatte ich das erste Mal in meinem Leben so eine VR-Brille an. Ich fand's cool. Ich werde mir vielleicht auch irgendwann mal so ein Ding holen, wenn das ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Aber ich bin total enttäuscht, was das Thema angeht. Vor allem in Bezug auf Online-Marketing. Aber so meine Meinung zu dem Thema. Dann kommen wir doch mal zum Jahr 22. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch noch das Thema Bewegtbild, was sehr stark war. Aber das, finde ich, hat auch stark zugenommen. Und ich glaube, René, ich fange diesmal mit dir an. Bewegtbild ist mehr als nur ein Trend, oder? Also das ist schon ein bisschen länger dabei. Ich habe das Gefühl, immer mehr schwappen rüber, dass sie sich auch mehr damit beschäftigen. Auch wir SEOs, Thema Verweildauer und Co. Ich habe mittlerweile im letzten Jahr, Ende vorletzten Jahres, aber also Ende Oktober letzten Jahres und jetzt in 2021 den zweiten Videofachmann hier intern eingestellt, weil ich mich auch viel mehr darauf konzentrieren will. Wie ist da deine Meinung beziehungsweise die unserer Community bei der Befragung?
Ich glaube, da war es relativ schwierig, weil wir haben tatsächlich, also es wurde einmal Bewegtbild genannt und einmal Videos. Und da das zwei Paar Punkte waren, die man also nennen konnte, hat es das nicht in die Top 10 geschafft. Da, wenn man es aber zusammenzählen würde, wäre natürlich das Bewegtbild-Video-Thema als solches wäre definitiv in der Top 10. Ich glaube, das ist auch eher so ein Trend, das ist halt letztendlich kein Trend, den man umschaltet, sondern das gehört schon fast schon dazu. Das ist eher kein Trendthema mehr, sondern das ist halt, das muss man halt machen. Das Schwierige ist, glaube ich, bei Bewegtbild oder bei Videos dabei, der Aufwand ist hoch oder die Hürde, es zu tun, ist hoch, beziehungsweise ich glaube, häufig ist auch der eigene Anspruch höher, als es einfach mal zu tun. Das sieht man bei relativ vielen Leuten so auf YouTube, wenn man viel YouTube schaut, denkt man, das ist alles so super schon. Wenn man sich aber mal die alten Videos von den großen Stars in Anführungsstrichen anschaut, die waren auch nicht ideal, die Videos. Aber die sieht man halt und hat das als Empfinden. Deswegen im Grunde heißt es, glaube ich, bei so einem Thema einfach machen und sich damit entwickeln. Ich will auch seit 2 Jahren, glaube ich, mehr Videos machen. Ich teste ja meine Freizeit Aktenvernichter. Man braucht ja irgendein dämliches Hobby. Und da bin ich eher übergegangen, dass ich halt so kleine Zeitlupen-Videos mache, wie halt das Zeug so durchrieselt.
Also ich habe ja auch ein paar komische Hobbys, aber Aktenvernichter testen als Hobby zu bezeichnen. Ich würde dich ja eigentlich gerne noch fragen, was hat denn die Community an sich als die Trends für nächstes Jahr herausgelesen? Gebt dir aber da nicht als erstes das Wort, weil ich ja unbeeinflusst die anderen beiden gerne erstmal hören wollen würde. Claudia, was ist für dich, was denkst du, was sind die Online-Marketing-Trends für 2022?
Ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht und habe so gedacht, wir haben ja vieles angestoßen, was noch nicht so richtig angekommen ist. Und von daher so auch das Thema Podcast, das war ja dieses Jahr auch schon ziemlich trendig, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder gespielt werden, weil da natürlich jetzt die Early Adopter durch sind. Jetzt kommt das so in der Menge an. Jetzt, ne, ich glaube immer noch, dass das ein Trend ist. Auch das Thema YouTube, weil viele jetzt gemerkt haben, dass sie sowieso Videos drehen, weil, ne, Video ist auf Instagram, kommt das immer mehr. Und bei Facebook, wir haben das jetzt bei TikTok, wir haben das jetzt in den Reels. Das heißt, das Videothema ist ja da. Nur ist es natürlich so, dass in Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und so weiter sehr kurzfristig und sich viel Aufwand für ein kurzfristiges Video zu machen. Ich glaube, da gehen wieder viele auf YouTube drauf, um da das nochmal so zu recyceln und abzulegen. Und LinkedIn, meine ich, ist immer noch ein Thema. Und dann, glaube ich, ist auch so Trendthemen so zweierlei. Einmal das Trendthema für die, die sowieso vorne dabei sind. Die werden sich wahrscheinlich auch mit so VR und Audio Search und so weiter beschäftigen. Und dann gibt's, glaube ich, die, die so in der Mitte sind und die beschäftigen sich ja quasi mit den Themen, wo die Early Adopter schon lang weg sind, so, ne? Wo die schon drin sind. Genau, deshalb, das war so mein Gedanke, den ich dazu hatte, was so nächstes Jahr Trend werden wird.
Das Thema YouTube finde ich mega spannend. Das als Trend zu nennen, finde ich gewagt, weil YouTube ist ja jetzt nichts Neues. Auf der anderen Seite haben wir das ja auch, dass bestimmte Sachen immer mal wieder aufkommen. Und bei mir kommt es jetzt so in der Phase nicht so an, dass jetzt extrem viele jetzt auch über YouTube nachdenken, sondern eher das Social-Media-Thema. Aber wir selbst, also ich mache da kein Geheimnis draus, wenn der Podcast am 3.1. online geht, dann müsste da plus minus das erste Video online gegangen sein. Wir werden 2022 beim OMT den YouTube-Channel als Hauptprojekt haben. Also wir wollen den aufbauen. Haben da jetzt schon gefühlte 15 Videos vorbereitet. Und deswegen ist es bei mir sehr präsent und ärgere mich eher drüber, dass wir es noch nicht vorher gemacht haben. Malte, wie ist es bei dir? Online-Marketing-Trends für nächstes Jahr, was denkst du?
Also ein großer Trend ist, glaube ich, Live-Shopping. Per Video. Das ist ja aktuell in China schon riesig groß. Also über Plattformen wie WeChat, Taobao, Kuishou, AliExpress, die machen weit über 100 Milliarden Euro Umsatz im Jahr mit ja im Prinzip Influencern oder teilweise eben auch Nicht-Influencern, die vor der Kamera stehen und live Produkte anpreisen. Und Alibaba finanziert sogar so eine Art Online-College, wo sich Menschen aus einem chinesischen Dorf ausbilden lassen können, wie sie in einem Livestream Produkte anpreisen können. Und ich weiß nicht, jetzt war ja auch gerade in den Medien, dass die eine der Top-Live-Shopping-Influencerinnen muss jetzt 180 Millionen Euro Strafe zahlen. Also könnt ihr euch vorstellen, was sie insgesamt verdient. Die Strafe ist für Steuerhinterziehung. Und ich glaube, noch Europa wird das bisschen schwappen. Amazon hat so eine Live-Creator-App schon gestartet. Pinterest hat so ein Feature in den USA gestartet und Alibaba hat mittlerweile die Technologie, diese Live-Shopping-Streams in Echtzeit zu übersetzen in irgendwie 50 verschiedene Sprachen. Das heißt, es könnte sein, dass das über AliExpress dann einfach mal auf alle europäischen Sprachen übersetzt wird und kommt. Und ich meine, AliExpress wird, glaube ich, oft unterschätzt. Die sind eine Top 20 E-Commerce-Seite in vielen europäischen Ländern. Und das sehe ich so als einen Trend. Ich vermute, bis das groß wird, wird das noch ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube, das ist ein Trend, der nächstes Jahr prozentual sehr viel Wachstum sehen wird. Ein zweites Thema ist nicht unbedingt ein Marketing-Trend, aber eine Firma, die ich immer noch sehr spannend finde, ist Shein, diese chinesische Modefirma, die es ja schaffen, innerhalb von wenigen Tagen darauf zu reagieren, wenn ein Influencer irgendein bestimmtes Kleidungsstück trägt und dann 1000 Varianten davon im eigenen Shop haben, die quasi alle AB testen und ja teilweise innerhalb von deutlich unter einer Woche von der Idee zum Produkt live im Shop kommen, was für Fashion ziemlich krass ist, was sie halt können, weil sie die komplette Supply Chain dahinter selber ownen und alles darauf optimiert haben, schnell zu sein. Und da weiß ich, dass auch ein, zwei europäische Fashionfirmen das gerade versuchen. Gibt da ein Hamburger Fashionunternehmen, die gerade in Berlin einen Standort dazu aufbauen, habe ich gehört. Und das dritte große Thema, das wahrscheinlich für Marketing noch nicht so spannend wird, aber was so ich gerade als einen großen Trend sehe, ist dieses ganze Web3 und Metaverse-Thema. Ich glaube, Mario, das ist so das, was du unter dem Revival von VR, Virtual Reality, vorhin so ein bisschen abgetan hast. Ich glaube, das ist deutlich mehr als das und ich glaube, das wird auch noch mal sehr, sehr, sehr groß. Und Facebook hat sich nicht ohne Grund in Meta umbenannt und setzt da, glaube ich, auch sehr stark drauf. Und da fließt unglaublich viel Geld rein. Also einer der größten Kryptofonds und Web3-Fonds von Andreessen Horowitz, die haben jetzt, glaube ich, innerhalb von 6 Monaten das komplette Kapital deployed und gründen jetzt den nächsten Fonds in dem Bereich aus. Und ich sehe da einfach unglaublich viel Hype auf uns zukommen. Ob das alles nachhaltig ist, keine Ahnung. Aber es fliegt auf jeden Fall, es fließt massiv viel Investorengeld da gerade rein. Und das wird man in irgendeiner Art und Weise spüren, glaube ich, im Alltag. Ob es dann vielleicht alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Also meine Trends sind Live-Shopping, so Geschäftsmodelle wie Shein und das Web3- und Metaverse-Thema.
Ich habe am 3.9., das weiß ich noch ganz genau aus einem bestimmten Grund, das erste Mal von diesem Live-Shopping-Thema aus Asien gehört. Und da ging es um einen Kerl, der Lippenstifte verkauft. Also ein Kerl, der Lippenstifte verkauft. Irgendein Chinese war es, glaube ich. Und die haben dann darüber gesprochen, wenn der einen Lippenstift sich aufträgt, dass der 5000 Lippenstifte die Minute verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden hier über Größenordnungen, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, aber wahrscheinlich ist das sogar noch wenig. Aber das ist ein Thema, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das wird kommen. Ich sehe es noch nicht nächstes Jahr. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir da, bis wir sowas adaptieren in so einem Bereich, dass das eher 23, 24 wird. Aber du hast ja auch gesagt, es kann dauern, bis da der Peak kommt und so. Aber erste Schritte, ja. Auch das Thema Social Commerce, also überhaupt. Ich meine, in den USA hast du jetzt auf Instagram schon einen Checkout, theoretisch. Also du musst gar nicht mehr die App verlassen, nicht mal für ihn bezahlen. In Deutschland geht das noch nicht. Das sind so Themen, die ich auch spannend finde. Aber da gab es auch schon mal Versuche und die wurden wieder zurückgefahren. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob sich durchsetzt. Und ja, du hast recht, das VR-AR-Thema habe ich wegen Meta natürlich, also Metaverse im Hintergrund gesagt. Irgendwann werde ich mich vielleicht auch nochmal damit beschäftigen. Das ist ein Thema, das sehe ich auch kommen. Ich versuche jedes Mal, wir haben auch in dem Podcast am Montag jetzt bei World Search haben wir drüber geredet. Ich würde gerne mal mehr Informationen dazu bekommen, was uns dort erwartet. Und jeder redet davon. Aber gefühlt weiß noch keiner genau, was es bedeutet. Und man kann sich noch auf gar nichts einstellen. Es ist absolutes Glaskugel, also noch, wie sage ich mal, noch mehr Glaskugel als SEO. Und ja, ihr wisst ja, wie ich es meine. Also wir wissen noch nicht genau, was da auf uns zukommt. Wir haben dann darüber geredet, dass alle Voice-Assistenten dann wahrscheinlich damit klarkommen werden und so weiter. Ich finde das ein mega spannendes Thema, aber ich glaube tatsächlich, sich jetzt schon zu viel damit zu beschäftigen, wäre noch viel zu früh, ist meine Meinung. Aber natürlich, wann ist zu früh, wann ist zu spät, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist immer ein bisschen schwierig. René, was sagt die Community? Was ist Trend nächstes Jahr?
Bevor ich die Community zu Wort kommen lasse, sage ich mal so, muss ich ganz kurz auf das Shein-Thema eingehen. Da gibt es ein wunderbares Video, beziehungsweise ich glaube sogar 3 Teile von Simplicissimus. Vielleicht können wir das da verlinken, um da halt nicht zu viel zu sagen. Das Thema heißt halt Ultra Fast Fashion. Halt nicht nur noch mehr Fast Fashion, sondern Ultra Fast Fashion, weil die um da wirklich nur was in den Raum zu werfen. Ich dächte, die haben 7000 neue Kleidungsstücke pro Tag, hätte ich behauptet. Und andere machen 200 Kleidungsstücke pro Tag, die in dem Bereich sind. Also um mal die Größenordnung in den Vergleich zu bekommen. Und Simplicissimus geht halt eher auf den Nachhaltigkeitsgedanken dahinter ein. Wie nachhaltig kann sowas sein, das so zu tun? Und also wie moralisch vertretbar ist quasi so ein Geschäftsmodell? Das war mir tatsächlich wichtig, weil ich finde halt der Nachhaltigkeitsgedanke wäre so ein Trendthema für mich. Wurde jetzt zu wenig genannt, ist aber halt mir tatsächlich wichtig. Die Top 10 sind relativ uninspiriert, könnte man es fast nennen. Also sowas wie Nutzerfreundlichkeit, sowas wie Content Marketing, Cookie-List Tracking, wie wir es vor uns schon hatten, Automatisierung, Nutzerrelevanz, SEO, was auch immer halt jeder unter SEO versteht, Data-Driven Marketing, KI oder halt künstliche Intelligenz. Das finde ich witzig, weil ich glaube, der Trend ist viel größer, als uns bewusst ist. Wir bekommen aber viel zu häufig die Marketing-Sprechweise von KI zu hören. Und da ist ja alles KI, irgendwo ist immer KI drin, aber die wenigsten wissen tatsächlich, was das bedeutet. Und es ist in viel mehr Algorithmen, ist schon eine, in Anführungsstrichen, KI integriert. Das heißt halt im Grunde nur ein Algorithmus ist dort schon irgendwie drin, den man mit Schemen abgleicht und so weiter und so fort. Social Media wurde häufig genannt, Conversion-Optimierung und Audio-Content. Das sind so die Top-Trends, die genannt wurden. Wie gesagt, Nutzerfreundlichkeit wäre ja auch so ein Thema, was ich, glaube ich, immer sagen würde. Und das Schöne ist, die Sachen, die Malte noch erwähnt hat, die haben wir im Artikel auch ganz unten quasi nochmal, also am Schluss des Artikels haben wir nochmal ein paar Trends mit aufgenommen, die wenig genannt wurden, also von wenigen Umfrageteilnehmern, die aber, glaube ich, mit so einer Macht auch erschrieben wurden, dass die erwähnt werden mussten. Und da gehört beispielsweise Live-Shopping mit dazu.
Ich glaube, dass wir nächstes Jahr in der Abfrage mal weniger die großen allgemeinen Themen abfragen sollten, sondern mal in so Nischensachen reingehen sollten. Also ich weiß nicht, ob Live-Shopping eine Nische ist, aber so explizitere Themen vielleicht auch mal angehen sollten. Ich werde mir vor der nächsten Umfrage mal unseren Podcast anhören, vielleicht noch zwei, drei andere, die in dem Thema gekommen sind und versuchen, diese Abfrage, René, das können wir vielleicht zusammen machen, mal etwas detaillierter, noch mehr Auswahl zu geben, sodass keiner SEO oder Content Marketing sagen kann, weil das ist das noch ein Trend? Ich weiß nicht. Also wenn es ein Trend ist, dann nur, weil irgendwas im SEO-Bereich gerade passiert. Oder siehst du das anders, René?
Ich glaube es nämlich auch. Beispielsweise, wir nennen Affiliate Marketing, nennen wir gar nicht in unserer Abfrage. Und ich finde ja, im Grunde könnte man Affiliate Marketing also es ist wahrscheinlich ein Gattungsbegriff, aber im Grunde ist ja alles, was wir hier machen, ist fast immer irgendwas Affiliate-Marketing-mäßiges. Weil so funktioniert halt sehr viele Geschäftsmodelle. Und beispielsweise Influencer wurden auch relativ häufig genannt, wie gesagt, nicht in der Top 10. Aber das Geschäftsmodell von vielen Influencern ist nun mal Affiliate-Marketing beispielsweise. Das wurde halt nicht genannt, A, weil wir es halt nicht angeboten haben, und B, weil es aber letztendlich ein Gattungsbegriff ist. Deswegen, da bin ich voll bei dir, dass wir an manchen Stellen, glaube ich, weniger halt die Kategorie verwenden sollten.
Hm. Aber wir lernen ja auch noch dazu. Ich mache jetzt etwas, wofür mich jeder Interview-Coach, glaube ich, an die Wand stellen würde. Ich mache es trotzdem. Malte, wir fangen auch mit dir an. Und zwar, wir haben ja offiziell noch drei Fragen stehen. Die haben aber alle sehr eng miteinander zu tun. Deswegen stelle ich dir jetzt alle drei Fragen auf einmal. Weil ich glaube, das ist relativ, das kann man in einer Antwort alles zusammenfassen. Ich will probieren das mal, ja. Wenn du mir sagst, Mario, mach's bitte doch einzeln, dann können wir da gerne noch switchen. Die Themen für 2020, mit welchen wirst du dich A, intensiver beschäftigen, mehr Zeit investieren? Das muss nicht unbedingt das Gleiche sein, ist aber meistens korreliert ist. Und warum wirst du mehr Zeit da rein investieren? Was beeinflusst deine Entscheidung?
Ja, also für 2022. Meine Antworten auf alle drei Fragen sind komplett unterschiedlich, haben nichts miteinander zu tun.
Mist.
Ich fange mal vorne an. Ich selber werde mich mit Web3 und dem Metaverse weiter beschäftigen. Vielleicht ist das too early, aber das finde ich gerade ganz spannend.
Aber wie machst du das denn? Wo machst du das?
Was heißt, wo mache ich das? Also ich habe halt angefangen, in Kryptos und NFTs zu investieren. Ich bin oder war Mitglied einiger DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Ich bin auf ein paar Discord-Servern. Ich habe einen Web3-Twitter-Account. Also ich habe einen Twitter-Account, der ist nur über das PFP-NFT identifizierbar, das ich habe. Also du siehst quasi mein Profilbild, du weißt nicht, dass ich das bin. In dem hänge ich aktuell mehr drin als in meinem privaten Twitter-Account. Oder was heißt meinem privaten? Also als Malte Landwehr habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 plus Follower und hänge in dem Account aber weniger drin als in dem, wo du nur siehst, dass ich mich als Mitglied einer dieser Profilbild-NFT-Gruppen sehe. Folge da auch nur Influencern aus dem Bereich. Ich logge mich halt in die frühen Versionen von Decentraland und Treeverse und solchen Projekten ein. Ich hänge ein bisschen auf OpenSea rum und guck mir an, welche Krypto-Tokens vielleicht gut zu dem Thema passen. Und also ich habe in diverse Metaverse-Token investiert Anfang des Jahres und das hat besser funktioniert als jede Aktie, die ich jemals gekauft habe. Weil es natürlich dann durch die Ankündigung von Facebook schön abging. Und das heißt für mich damit beschäftigen. Das heißt nicht, dass das beruflich irgendwie relevant ist oder dass ich da jetzt all meine Ersparnisse auf den Kopf haue. Aber ich glaube, das ist einfach ein Bereich, in dem gerade unglaublich viel passiert. Und aktuell finde ich das spannend. Und wenn ich es nicht mehr spannend finde, dann suche ich mir das nächste Hobby. Das ist so wie andere Leute Aktenvernichter testen.
Also ganz kurz dazu. Du hast gerade, und ich hoffe, dass viele User gerade dasselbe denken wie ich, du hast mir gerade in gefühlt eineinhalb Minuten gezeigt, dass ich von dem Thema gar keine Ahnung habe. Also, okay, ich bin weit weg vom Metaverse, gut zu wissen. Ich werde mir das 15 Mal anhören und mal gucken, ob ich da auch Zeit rein investiere. Danke dafür.
Ja, ist vielleicht dann eher ein eigener Podcast, da mal die Grundlagen und Begriffe zu klären. Dann, wo werde ich selber Zeit rein investieren? Privat halt in Web3, Metaverse, beruflich weiterhin in SEO. Ich finde, glaube weiterhin, dass das Content-Strategie, Index-Management und auch neue Ideen von Content-Marketing sehr, sehr spannende Bereiche sind. Aber am Ende habe ich ein großes SEO-Team und ich beschäftige mich halt ehrlich gesagt wenig mit SEO, sondern viel mit Priorisierung von SEO und sicherstellen, dass wir die Sachen, die wir machen, gut messen. Und versuche da für Alignment zu sorgen. Und da werde ich auch weiterhin viel Zeit reinstecken. Und ja, meine Entscheidung, auf welchen Kanal ich investiere, ich würde mal sagen, risikoadjustierte und stressadjustierter Return on Investment. Das heißt, wir machen quasi zwei Priorisierungen, einmal mit dem ganzen Team oder im Teilen des Teams, die betroffen sind, eine Priorisierung nach Impact oder nach erwartetem Impact und gucken uns natürlich auch an, wie viel ist das Gut-Feeling und wie viel haben wir vielleicht schon einen guten SEO-AB-Test gemacht und wissen, dass eine Maßnahme was bringt, gucken uns die Kosten dazu an und dann ist aber für mich auch immer ganz wichtig, wie ist der Widerstand in der Organisation, also das, was ich machen will, wird das supported von ganz vielen anderen Marketing-Teams, von anderen Kanälen, bekommt das Unterstützung automatisch von Product und Technology, zahlt das auf irgendwelche großen Projekte ein, die wir haben, dann ist das immer sehr einfach, diese Sachen zu machen. Und dann gibt's Dinge, wo man gefühlt gegen Windmühlen kämpft und erstmal 10 Leute überzeugen muss von der eigenen Idee. Und auch wenn sowas vielleicht den größten SEO-Hebel bietet, bin ich oft nicht der Meinung, dass man die Maßnahme jetzt umsetzen sollte, weil dann ist es vielleicht besser, die Maßnahmen Nummer 3, 4, 5 und 6 umzusetzen. Und dann auch der Held zu sein, der geholfen hat, damit irgendwelche anderen größeren Projekte zu retten oder besser zu machen, als irgendwie die Maßnahmen 1, 2 und 3 umzusetzen und damit die ganze Organisation gegen sich aufzubringen, was, glaube ich, manchmal der Ansatz einiger SEOs ist, die dann nicht so beliebt sind und dann immer weiter Probleme mit ihren Stakeholdern bekommen. Und ja, das ist so meine Hauptentscheidungsgrundlage.
Spannend. Claudia, wie ist es bei dir? Auch alles drei verschieden oder eher mit einer Sache zu beantworten?
Ich würde sagen, es mischt sich. Es gibt Themen, wo ich mich selber sehe, aber auch Themen, ich bin halt sehr an den Kunden dran. Ne? Ich meine, ich bin ja alleine im Unternehmen, das heißt, ich muss die Kunden auch abfertigen. Das heißt, ich werde mich mit den Themen beschäftigen, die auch meine Kunden beschäftigen. Und ein Thema ist ganz klar das Social Recruiting. Da habe ich jetzt Kunden, die da sehr viel Interesse daran haben. Und da laufen ja die ersten Kampagnen bei mir jetzt auch schon. Das wird auf jeden Fall ein Thema 2022 werden. Ein anderes Thema, das erlebe ich gerade bei meinen Kunden, die sind ein bisschen, ich will nicht sagen Social Media oder generell Internetmüde oder PC-müde. Das heißt, was ich aber merke, ist, dass sie sagen, boah, das kostet alles sehr viel Zeit. Das heißt, ich werde mich rein reinarbeiten, wie schaffen sie es, in weniger Zeit mehr Ergebnisse zu erreichen. Und da ist das Thema natürlich auch, sicher Psychologie spielt da eine Rolle. Und auch in das Thema so diese kurzlebigen Videos, Reels, TikTok, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, was bei meinen Kunden ankommt. Und wie kann ich vielleicht auch TikTok als Unternehmen nutzen? Da sind ja so die ersten Tests, da laufen bei großen Unternehmen, aber ich habe ja eben viele kleine Unternehmen und mein Schwerpunkt liegt dann auf den Unternehmen, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, die nicht so riesengroße Belegschaft haben sozusagen. Und das ist so ein Schwerpunktthema, das wird bei mir auch 2022 so sein. Und gegebenenfalls Audio. Da muss ich mal gucken, was da die Kunden zu sagen, ob die da drauf springen oder nicht.
Da siehst du in erster Linie Podcast?
Also ja und nein. Ich sehe halt, dass die Kunden, also ich habe ja Kunden, wo ich sage, hey, dir passt ein Podcast total gut. Und ein Teil davon sagt, boah, geil, lass uns das machen. Und ein anderer Teil sagt, ich habe so schon keine Zeit. Ja, das heißt, die sind teilweise nicht so offen für so Themen. Das heißt, was ich gucken werde, wie kriege ich die für so Themen offen? Oder wie schaffe ich das, dass sie dem Thema offen gegenüberstehen? Aber wie können wir auch so einen Marketing-Mix schaffen, dass das wirklich auch schaffbar ist? Weil wenn die jetzt keine eigenen Marketing-Teams haben, dann ist deren Aufgabe ja nicht den ganzen Tag Online-Marketing, Social Media und Videos und Podcasts aufzunehmen, sondern das muss ich ja in das Unternehmen und in den Alltag mit eingliedern. Und da einen Weg zu schaffen, wie schaffen die Unternehmer das, das mit in den Alltag zu integrieren, dass sie das gut nutzen können, ohne genervt davon zu sein. So, das ist ein Thema, was bei mir dieses Jahr schon extrem aufkam und wo nächstes Jahr, also ich habe auch bei mir so bei meinen Kunden eine Umfrage gemacht und da war das Thema, was die meisten so genannt haben. Es gibt viele Dinge, aber was lohnt sich für mich, was lohnt sich nicht, wann kann ich was einsetzen und da die Kunden gut beraten zu können, das ist so ein Thema, was für mich nächstes Jahr auf jeden Fall ansteht.
Mir ging es bei meiner Frage vor allem darum, wenn du von Audio sprichst, meinst du da in erster Linie Podcast? Ja. Oder?
Also genau, Podcast, genau, weil die anderen, also so Alexa und die ganzen Sprachassistenten, da sind meine Kunden noch gar nicht angekommen, noch lange nicht.
Mhm. René, wie ist das bei dir und wie bei der Community?
Bei der Community weiß ich gerade gar nicht. Ich habe dort, glaube ich, nicht hingescrollt, beziehungsweise eigentlich haben wir das im Grunde ja die ganze Zeit schon so gesagt, was halt so die Haupttrends sind und was da am meisten ansteht. Und ich glaube, alles andere muss man tatsächlich in dem Artikel lesen, auch wenn das, obwohl es ist großartige Werbung für unseren Artikel, weil am Ende fassen wir dort ja auch die Dinge nochmal zusammen. Das Schöne ist, für mich persönlich und für meine Kunden gibt es nahezu das identische Ziel. Also man sagt irgendwie immer, Content ist King. Und was ich immer wieder sehe, ist, man denkt aber halt eigentlich eher, Text ist King. Also häufig werden dann halt Texte und von mir aus dann halt, wenn noch ein Video drin ist, und ein paar Grafiken dort in dem Content-Stück halt integriert werden, ist das schon super. Und genau an der Stelle versuche ich so ein bisschen anzusetzen. Ich will halt mit verschiedenen Visualisierungen möchte ich testen. Tabellen ist so eine leichte Form, aber ich will halt eben zeigen, dass es halt abseits von Tabellen auch noch Dinge gibt. Und da ist es schön, weil das kann ich privat machen, weil wir visualisieren gerade Sportergebnisse. Und das kann ich dann perfekt auch bei Kunden umsetzen, weil wir halt da halt für uns eine Visualisierung gefunden haben, die halt auch bei Kunden innerhalb von Artikeln halt sehr gut funktioniert. Deswegen, also so Visualisierung ist so ein großes Thema für mich und eben auch für meine Kunden. Und was die Community, hatte ich gerade gemeint, da haben wir schon sehr viele Sachen zusammengefasst und ich glaube, der Artikel bietet den Rest.
Guter Punkt, lest den Artikel, bringt ein bisschen Zeit mit, aber lest ihn euch durch, ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Und ja, einfach auf www.omt.de/online-marketing/trends. Und ihr findet ihn auch in den Shownotes. Ein Punkt noch, diesen Artikel, den du zu diesem Ultra-Fast-Shopping genannt hattest, den schickst du mir bitte noch, René. Dann kann ich auch den gerne in die Shownotes aufnehmen. Ich möchte mich erst mal bei euch bedanken für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie jedes Jahr, aber auch dieses Mal unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Was ich dieses Mal wirklich gut fand, war, ihr habt sehr häufig von euren Kunden geredet, jetzt weniger Malte, aber die anderen beiden, weil uns wurde in den letzten Jahren immer mal wieder vorgeworfen, ist auch klar, dass die ganzen Experten nur die Trends nennen, die sie auch am Ende bearbeiten, weil sie dort Geld verdienen. Das stimmt ja auch teilweise. Das ist ja gar nicht so, dass wir uns dagegen, dass wir das leugnen. Aber wir haben natürlich auch Beispiele wie jetzt Malte oder auch wie mich mittlerweile. Vor 3 Jahren war das noch anders. Aber wir haben mittlerweile ja andere Inhouse-Themen, wo wir uns ja mit beschäftigen, weil wir dort eine Chance sehen. Oder, ja, kann man so sagen. Malte, das Angebot mit dem Podcast, das nehme ich nochmal auf. Ein Thema, wo ich mich sehr schwer tue mit. Aber wenn du da der Meinung bist, wir haben genug zu sagen zu dem Thema, vielleicht so ein Einstieg in das Thema, fände ich mega spannend. Das aus Online-Marketing-Sicht können wir vielleicht schon mal hier anteasern. Ich frage dich jetzt nicht öffentlich, ob du mich heiraten willst, aber im Podcast kriegen wir vielleicht hin.
Podcast ja, Hochzeit nein.
Ja, in diesem Sinne, euch erstmal, wenn ihr das alle hört, muss ich keinen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch mehr wünschen. Euch wünsche ich es trotzdem frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das ist immer das Zeitversetzte, gell, wenn es kein Live-Format ist. Schön, dass ihr dabei wart und ja, ich freue mich auf das, was dann tatsächlich nächstes Jahr kommt. Bis dahin, wir sind raus. Macht's gut.
Zum Ende des heutigen Online-Marketing-Trends-Podcasts mit Malte, René und Claudia möchte ich euch auf unser spezielles Format rund um Tools hinweisen. Am 17. Februar findet unsere erste große Tool-Konferenz statt. 18 Vorträge, teils Fachvorträge, teils Tool-Vorträge. Wir haben auch eine Panel-Diskussion mit an Bord, also ein wirklich cooles Format mit viel Abwechslung und es geht den ganzen Tag. Und das Beste, es kostet keinen Eintritt. Googelt jetzt nach OMT Tool Konferenz und meldet euch sofort an. Und ja, wie gesagt, kostenfrei und dann sehen wir uns am 17.02. direkt live, beziehungsweise live, nicht in echt, aber wir sehen uns online, weil es eine Online-Konferenz den aktuellen Umständen geschuldet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nochmal, googelt OMT Tool-Konferenz und meldet euch direkt an. Sicherlich auch für euch wertvolle Inhalte dabei. Bis dahin, euer Mario.